aber komm gleich dazu. Ja, mein Name habt ihr gehört, Marc Meyer, Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob alle wissen, warum ich da bin, beziehungsweise wie die Verbindung der Evangelischen Gesellschaft hier zur Gemeinde ist. Wollte ich einfach nochmal kurz erzählen. Einer unserer Pastoren, der Wolfgang Luis, der durfte ja auch lange Zeit, einige Jahre hier Dienst tun, ist letztes Jahr verstorben, gefühlt viel zu früh, unerwartet. Und wir vermissen ihn sehr, auch persönlich kann ich das sagen. Es ist jetzt bald ein Jahr her, dass er damals mit dem Rettungswagen auf der Pastorentagung abgeholt wurde. Also die, die ihn kennen, die wissen, dass wir hier wirklich treuen Pastor, treuen Diener Jesu verloren haben. Ja. Ja, genau, Evangelische Gesellschaft. Also wir sind ein Gemeindeverband, nicht sehr groß, ca. 60 Gemeinden. Aber wir haben großes Herz für Deutschland, große Vision. Wir wollen Deutschland evangelisieren, ist das Gründungsmotto. Jetzt kann man sagen, geht das mit 60 Gemeinden? Das ist nicht an uns zu entscheiden. Jesus hat auch mit 12 Jüngern angefangen. Wir tun unseren Teil mit 60 Gemeinden. Das tun wir als Gemeindeverband zum Beispiel. Ich komme direkt jetzt von einem Wochenende, wo wir versuchen, Gemeinde oder Mitarbeiter in Gemeinde auszurüsten für ihren Auftrag. Es ist gerade ein Kinder- und Jugendmitarbeiter-Festival in Rade vom Wald, wo unser Sitz ist. Und das Thema dort lautet, das Evangelium ändert alles. Und das passt eigentlich auch ganz toll für die Predigt, die ich euch mitgebracht habe. Das Evangelium ändert alles. Ja, und bevor ich zur Predigt komme, würde ich gerne beten. Jesus, wir haben gesungen, Gnade, allein die Gnade genügt. Herr, lass uns das nie vergessen für unser persönliches Leben, für Gemeinde. Allein deine Gnade genügt. Sie ist es, die uns Stärke gibt für unser Leben, für unsere Nachfolge, für unseren Alltag. Und deswegen, mach uns stark in deiner Gnade, richte uns neu aus. Wir haben ebenfalls gesungen, dass dein Licht doch durch uns scheinen soll. Und manchmal fragen wir, wie soll das sein? Wie kann das geschehen? Wie sieht das aus? Und ich bitte dich, dass du heute redest und Antworten gibst, was du dir hier gedacht hast. So gib du jetzt Gnade zum Hören und Gnade zum Reden. Rede du durch dein Wort. Amen. Ja, jetzt komme ich zu diesem schönen Bild, über das ihr schon geschmunzelt habt, einige zumindest. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Also ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder. 16 ist die Jüngste, die wohnt noch zu Hause. 19, unser Mittlerer, ist in Bocholt inzwischen, ein bisschen nördlich von hier. Und die Älteste ist 22, wohnt auch nicht mehr zu Hause. Aber genau, von meinen Kindern bekomme ich sowas dann schon mal über Insta, einen Insta-Sticker geschickt. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ja, und wie einige von euch ja auch hier gelacht haben, ist ja die Absicht von solchen Bildchen, ne? Also wir schauen das an und ich weiß nicht, was euch jetzt dazu gebracht hat, ist einfach dieses bayerische, ich bin ein wunderschöner Schmetterling, oder habt ihr den jungen Mann gesehen, ja, Kleidung zu knapp oder Umfang zu groß, ich weiß nicht, ob euch das zuerst aufgefallen ist. Wenn man genau hinschaut, und sich mal anguckt, was der für eine Bewegung macht, dann würde man wahrscheinlich vor Neid ablassen. Ich weiß nicht, ob hier jemand fähig wäre, dem das gleich zu tun. Auf jeden Fall finde ich das eine starke Aussage. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Und ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen im Bad stand und genau so dachte, als er da reinschaut und sagt, ja, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich mag dieses Bild vom Schmetterling, weil ihr ja wisst, Schmetterling ist nicht immer Schmetterling. Es beginnt in einer erbärmlichen, würde man vielleicht sagen, Existenz als Raupe. Nicht so schön, nicht so ansehnlich. Aber es kommt der Tag und dann kommt ein wunderschöner Schmetterling zum Vorschein. Und ich wünsche euch, uns, heute so einen Schmetterlingseffekt. Mein Thema, jetzt glaube ich nicht, doch. Oh, jetzt eins zu weit nochmal. Danke. Wer bin ich? Meine Identität in Christus. Und da möchte ich mit euch drüber nachdenken. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen Zweifel an Gott haben. Ich glaube, das ist allgemein bekannt. Aber eben nicht nur Zweifel an Gott, sondern es viele Menschen sind verunsichert, haben Zweifel. Ja, manche verzweifeln regelrecht an sich selbst. Und ich habe die Hoffnung, dass das Evangelium, dass die gute Botschaft von Jesus Christus uns hier etwas geben kann, diese Zweifel zu nehmen, dass wir zu einem neuen Selbstverständnis kommen können. Ja, und ihr habt in der Lesung gehört, Geschichte von Zachäus. Weiß ich, kenne euch jetzt nicht so gut, aber vielleicht sind manche schon groß geworden, ja auch Kindergottesdienst, kennen diese Geschichten, den habe ich schon tausendmal gehört. Ich wünsche euch, dass ihr euch darauf einlasst, weil ich glaube, auch diese Geschichte hat einen Aha-Effekt, zumindest hat es für mich, und den würde ich gern mit euch teilen. Und so komme ich zu meinem ersten Punkt. Wer bin ich? Meine Identität. Schauen wir rein nochmal. Jesus ging nach Jericho hinein, zog durch die Stadt. Und in Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Also wir erfahren etwas hier über eine der Hauptfiguren in dieser Geschichte. Wir erfahren seinen Namen, das ist der Zachäus. Wir erfahren seine Herkunft, die Stadt Jericho. Seinen Beruf, oberster Zolleinnehmer. Und noch ein weiteres besonderes Kennzeichen, er war sehr reich. Und meine Frage ist, ist das seine Identität? Ist das, was diesen Zachäus ausmacht? Ist damit alles gesagt? Und da kommen wir an diese wichtige Frage, was ist Identität? Ich glaube, es ist ein recht modernes Wort. In früheren Generationen haben das, glaube ich, nicht so häufig gebraucht, wie man es heute hört. Und wie das so ist mit Fremdwörtern ist gut. Man definiert sie, was meint man eigentlich damit? Ich habe mich also auf die Suche gemacht, was ist Identität eigentlich? Und ich habe ein paar Definitionen im Internet gefunden, die möchte ich euch so im Lauf der Predigt so mal mit euch teilen. Ein erster Punkt, den ich gefunden habe, ist: Identität beschreibt die Art und Weise, wie Menschen sich selbst aus ihrer biografischen Entwicklung heraus in ständiger Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt wahrnehmen und verstehen. Also ganz plump, ich bin das, was ich mitbringe von meiner Familie, meiner Geschichte, meiner Biografie. Also ich bin Schwabe. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, irgendwann kommt der Moment, da denkt ihr, es klingt ein bisschen seltsam, der Gebrauch Worte, wie man sie eigentlich nicht benutzt, dann liegt es daran. Es gehört zu mir, zu meiner Identität. Und genauso meine Familie. Ich komme aus einem ziemlich kleinen Ort. Ich wohne zwar jetzt schon über 17 Jahre in Köln, aber ich komme aus einem relativ kleinen Ort. Meine Familie, Großeltern hatten einen Café, Bäckerei. Das heißt, man kannte unsere Familie. Und wenn ich hier im Ort unterwegs war, konnte schon passieren, dass es hieß, das ist der Sohn vom Erwin. Und dann war das mein Vater. Also ich konnte machen, was ich wollte. Ich war der Sohn von Erwin. Das war so. Gehört zu meiner Identität. Ja, und dann kommt bei jedem, glaube ich, irgendwann so im Leben auch die Frage, wer bin ich denn jetzt vielleicht unabhängig auch mal von der Familie, von dem, dass ich Schwabe bin. Und dann meistens in der Schule so die Frage, Leistung, ja, bin ich gute Noten. Und wenn ich das nicht kann, dann suche ich was anderes. Dann versuche ich es mit Sport. Also das war mein Ding, Mini-Handball, Leichtathletik. Später sind, glaube ich, Job. Ja, also ich bin, was ich leiste, könnte man sagen. Und ganz eng verbunden, ich bin, was ich besitze. Also im Schwabenland, schaffe Häuslebauer. Wer kein Haus hat, der ist niemand. Ja, so bin ich groß geworden irgendwo. Das war das Ziel, das war vorgegeben. Und so ist auch heute, manche sagen, mein Haus, mein Auto, mein Urlaub, was auch immer. Ne? Ja, was ist Identität? Ich möchte noch ein Stichwort nennen, das heute immer wieder fällt, das ist aber eine eigene Predigt wert, wäre sexuelle Identität. Das ist auch ein neuer Begriff, der immer wieder auftaucht. Ich möchte nur mal aus einem guten Buch dazu zitieren, Carl Schumann, Der Siegeszug des modernen Selbst. Er sagt, weil wir Gott verloren haben, haben wir auch uns selbst verloren. Die Sexualisierung unserer Gesellschaft und die Suche nach Authentizität sind dabei Ausdruck einer kollektiven Verunsicherung des Menschen, der auf der Suche nach seinem echten Wesenskern ist. Man könnte auch sagen, auf der Suche nach seiner echten Identität. Wer bin ich? Das ist, was Menschen umtreibt. Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen, eine Verunsicherung, die ihr hier wahrnimmt. Und positiv möchte ich uns sagen, da wo Menschen auf der Suche sind, es ist doch schön, wenn man da eine Idee hat, wie man ihnen vielleicht helfen kann, wie man ihnen was geben kann. Das wünsche ich euch als Gemeinde, weil ich glaube, wir haben durch das Evangelium von Jesus Christus Menschen etwas zu geben, was ihnen helfen kann im Blick auf
ihre Identität.
Und deswegen nochmal eine Definition, was Identität ist. Ein Mittel zum Erwerb von Identität ist Identifikation. Also Dinge, mit denen ich mich identifiziere. Ich nehme mal so einen Klassiker. Als ich nach Köln kam, habe ich ziemlich schnell gelernt, in Köln ist man FC-Fan. Erster FC Köln. Es geht fast nicht ohne. Ich hatte das Pech, ich hatte zwei Jugendpastoren, die alle Bayern-Fans waren. Ich bin mit dem, was ich mich identifiziere. Ja? Das ist also, das macht etwas aus. Und das tragen Leute vor sich her, schreiben sie auf Autos, auf T-Shirts, wie auch immer. Ich bin, was ich mich identifiziere. Und das sage ich immer, auch unseren Gemeinden. Ich fände es schön, wenn ihr sagt, das gehört zu eurer Identität. Also euch würde ich sagen, ist doch schön, ich weiß, ihr habt auch tolle T-Shirts, ne, hier uns, zu eurem Motto, wenn ihr sagt, ich gehöre zur christlichen Gemeinde Isum. Das gehört zu meiner Identität. Ja? Wir identifizieren uns mit Jesus Christus. Das gehört zu unserer Identität. Und ja, das, was ich glaube, gehört eben auch zu dem, wer ich bin. Es hat eine Kehrseite. Auch das ist ein sehr modernes Phänomen, dass Leute stolz vor sich hertragen, was sie nicht glauben oder nicht mehr glauben. Ja? Also auch Menschen, die in Gemeinde, in christlicher Gemeinde groß geworden sind, kehrt sich ab und sagen, heute glaube ich das nicht mehr, was ich da als Kind beigebracht bekomme. Also macht mich traurig. Ja? Aber sowas erleben wir. Darüber werden Bücher geschrieben. Und überall steckt die Frage dahinter, wer bin ich? Und ich glaube, wir kommen an diesem Thema Glaube, Religion, letztlich an Jesus Christus eben nicht vorbei. Wer ist er und was hat dieser Jesus mir im Blick auf meine Identität zu geben? Mein nächster Punkt, deswegen sehen und gesehen werden. Von Zacharias heißt es hier, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sein. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zacharias, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und Zacharias stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Weitere Definition, was Identität ausmacht. Die Identität setzt sich aus Einstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen zusammen, die auch bei wechselnden äußeren Umständen relativ einheitlich bleiben und wird zudem von der Selbstwahrnehmung, also wie sehe ich mich selbst, und der Fremdwahrnehmung, wie sehen mich andere Menschen, beeinflusst. Ich weiß nicht, ob ihr da mal Zeit genommen habt zu sagen, wie sehe ich mich eigentlich selbst? Und im nächsten, das ist manchmal häufiger das Thema, wie sehen mich andere? Was denken andere über mich? Und vielleicht geht es manchmal sogar noch tiefer, sehen mich andere überhaupt? Der Mensch will gesehen werden. Er will Anerkennung haben. Hier heißt es so, fast in dem Nebensatz, der Zacharias war klein. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das ihn auch verunsichert hat in seiner Identität. Auch wenn man es heute nicht mehr sieht, ich war bis zur 10. Klasse einen Kopf kleiner als meine Klassenkameraden. Und ich verrate euch, das macht etwas mit dir. Und du kriegst es zu spüren. Und du musst damit umgehen. Und die Frage ist, wer bin ich? Menschen wollen gesehen werden, wahrgenommen werden. Ich weiß nicht, wie du Menschen wahrnimmst in deinem Alltag. Könntest du beschreiben, wie Kassierer, Kassiererin in deiner Supermarktkette aussieht? Nimmst du sie wahr? Siehst du sie? Noch tragischer, das schmerzt mich besonders, weiß nicht, wie es bei euch ist, ich war 16 Jahre Pastor in Köln in der Gemeinde, wir hatten jeden Sonntag Gäste, Leute, die einfach mal reingeschaut haben und meine Aufgabe, mein Ziel war es, möglichst nicht sich von der Gemeinde in Gespräche verwickeln zu lassen, sondern erstmal gucken, wer ist eigentlich da, hinzugehen, Hallo zu sagen, wahrnehmen. Und dann habe ich ganz oft zu hören bekommen, Wahnsinn, ich bin jetzt in Köln, da gibt es ja viele Gemeinden, ich habe schon 1, 2, 3 besucht, ihr seid die erste Gemeinde, wo ich angesprochen wurde. Und das hat mich geschmerzt und ich weiß, dass wir das oft auch nicht geschafft haben. Also ich musste immer wieder dafür werben und sagen, Leute, nehmt die Menschen wahr, die kommen.
Menschen wollen gesehen und wahrgenommen werden. Wie wollen wir, das war vor ein paar Jahren die Jahreslosung, ein Gott, der mich sieht, wie wollen wir also Menschen von einem Gott, der mich sieht, erzählen, wenn wir Menschen nicht sehen? Also ich mache euch Mut, wenn das auch eure Baustelle ist, macht euch das immer wieder klar. Ich will Menschen sehen. Es kostet ein bisschen Mut, ich weiß, ich bin auch eher introvertiert, nicht so extrovertiert. Da ist man nicht so gleich spart in der Menge und auf Menschen zu, aber es ist wertvoll. Und wenn es nur einer ist, wo er sagt, den kenne ich nicht und da gehe ich drauf zu und ich frage mal nach, hallo, wer bist du, wie geht's dir, warum bist du hier? Menschen suchen Aufmerksamkeit und manche Menschen bekommen Aufmerksamkeit, manche mehr als andere. Ich lese gerne Bücher, Biografien finde ich sehr faszinierend auch. Und ich weiß nicht, ob wir auch schon mal darüber nachgedacht haben, über welche Menschen schreiben wir eigentlich Biografien. Es sind meistens Leute, die irgendwas Besonderes erlebt haben. Oft vielleicht auch Menschen, die besonders erfolgreich waren. Stars, Sternchen, wie auch immer. Auch im Christlich. Ne? Real-Life-Guys kommt jetzt auch die Geschichte gerade. Leben ist jetzt im Kino. Ja, so kriegen manche Menschen mehr Aufmerksamkeit und andere weniger. Und ich will nicht sagen, dass mehr Aufmerksamkeit immer besser ist für die Leute. Es hat ganz eigene Herausforderungen. Aber das mal drüber nachzudenken, was macht das mit mir? Wer ich bin, ob ich Aufmerksamkeit bekomme oder nicht. Was ist mit Normalos? Ich rede mal unter uns, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch ganz berühmte Leute in der Reihe sitzen, die ich einfach nicht kenne, ist auch gut, aber ich zähle mich zu den Normalos. Also Menschen, die irgendwie im Verhalten, Einstellung, Aussehen, so nicht wirklich auffallen, ja, die irgendwie zu den Normalen gehören. Und dann ist die Frage, mit wem vergleiche ich mich? Mit wem vergleiche ich mich? Und vielleicht kennst du auch diesen Gedanken, wer bin ich schon? Und was sind wir nicht alles bereit zu tun für Aufmerksamkeit? Der Zachäus, er wollte Jesus sehen. Und er steigt hier auf diesen Baum. Und vielleicht könnt ihr mal kurz die Augen schließen und euch diese Szene vorstellen in Jericho. Die Menschen sind auf der Straße und Zachäus ist klein. Und Zachäus steigt deswegen auf diesen Baum, weil er will diesen Jesus sehen. Und jetzt stelle ich mir diese Masse vor, wie sie anfangen, mit dem Finger zu zeigen und ach, loslachen und wieder sagen, ach, dieser Spinner Zachäus. Ja, wie sie sich das Maul zerreißen. Und so streife ich mal in Gedanken durch diese Menge. Und dann fällt mein Blick auf Jesus. Und dann stelle ich mir vor, das steht hier nicht, weiß ich, aber dann stelle ich mir vor, Jesus lacht nicht mit. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Ich glaube, es ist so, wenn man sich anschaut, wie das weitergeht. Jesus hat nicht mitgelacht. Und vielleicht kennt ihr das auch. Arbeitsstelle, Studium, Schule. Da kriegt man manchmal Witze erzählt und man muss sich gut überlegen, lache ich da mit oder ist es besser, nicht mitzulachen? Und Jesus lacht hier nicht mit, im Gegenteil. Er tritt unter diesen Baum und sagt, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Ich möchte zwei Fragen an euch stellen. Wenn du verunsichert bist in deiner Identität, wer bin ich eigentlich? Was würdest du alles tun, um diesen Jesus zu sehen? Was bist du bereit dafür zu geben, egal ob Leute lachen oder nicht. Und das Zweite, würdest du Jesus nochmal aufnehmen wollen, voller Freude, wie Zachäus, also als Jesus gesagt hat, ich will heute bei dir Gast sein. Würdest du sagen, ja, komm nochmal neu in mein Leben, weil ich glaube, du hast mir etwas zu geben über diese Frage, wer bin ich? Mein nächster Punkt, Aufmerksamkeit gibt es bei Jesus, eine neue Identität auch. Alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Und darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Also ich stelle mir so vor, nachdem alle gelacht haben und den Finger
auf Zachäus gezeigt haben und Jesus dann plötzlich unter dem Baum steht und sagt, ich muss heute bei dir Gast sein, da war es plötzlich mucksmäuschenstill.
Was?
Und im nächsten Moment hat Zachäus wieder volle Aufmerksamkeit und jetzt ist es nicht nur Lachen. Jetzt ist es Spott. Jetzt ist es beißende Kritik. Jetzt ist es Verachtung. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt.
Ich frage mich immer, was Menschen veranlasst, so andere zu reden. Vielleicht Neid.
Warum bei dem? Warum nicht? Warum hat er nicht sich bei mir eingeladen? Warum kommt er nicht zu mir?
Schauen wir uns den Zachäus nochmal an. Also, dass er bei dieser Menge, bei dieser Masse kein beliebter Typ ist, das ist offensichtlich. Ich glaube nicht, dass Zachäus jemand war, der keine Freunde hatte. Wahrscheinlich dann aus dem gleichen Umfeld. Ebenfalls Zöllner. Vielleicht andere, wo die Masse gesagt hat, das sind ausgemachte Sünder. Aber machen wir uns nochmal bewusst, der Zachäus, er ist kein absolut böser Mensch, kein Verbrecher. Was ist er? Er ist ein Mensch mit einem Fehler, könnte man sagen, dem falschen Arbeitgeber. Ja? Nämlich die Römer. Warum? Ich glaube, er macht das, was man eben macht, wenn man nicht an Gott glaubt und wenn man so normalo ist und wenn man irgendwie fragt, wie mache ich das Bestmögliche aus meinem Leben? Ja, Körpergröße hat er wohl nicht mitbekommen. Ja, Verachtung vielleicht schon als Kind, Hänseleien als Kind erlebt und irgendwann so, und euch zeige ich es mal allen. Ja, und wenn man da vielleicht wenig mitbekommen hat, dann sagt man so, und jetzt werde ich Zöllner. Jetzt mache ich die große Kohle. Und dann stelle ich mir hier dieses Haus hin, wo alle vor Neid ablassen. Und dann kaufe ich mir die Klamotten, die sich andere nicht leisten können. Also so stelle ich es mir vor. Er stellt eben das an, was ein Normalo macht, um wert zu sein. Er ist ein Normalo auf Abweg, könnte man sagen. Und dieser Normalo auf Abwegen bekommt Aufmerksamkeit von Jesus. Und ich glaube, es ist uns klar, Jesus schaut eben nicht, bist du groß, bist du klein, bist du dick, bist du dünn, welchen Arbeitgeber hast du, aus welcher Familie kommst du, bist du Schwabe oder kannst du Hochdeutsch? Es ist egal. Worauf schaut Gott, habe ich mich gefragt. Ich will das mal reinrufen. Worauf schaut Gott? Auf das Herz, ja. Jeder, der auch hier wieder Kindergottesdienst wahrscheinlich mitgemacht hat oder habt ihr diese Predigt auch schon gehört, aus 1. Samuel 16, 7, als damals der Prophet Samuel einen König suchen soll, einen Nachfolger für Saul, da kommt er in eine Familie, es sind einige Söhne, stattlich, groß und der erste, boah, das ist doch ein König, wie er im Bilderbuch steht. Ja. Und Gott muss ihm sagen, nee, geh mal weiter, der ist es nicht, der ist es nicht. Und da steht dieser Vers, 1. Samuel 16, 7, ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber, also Gott, ich sehe ins Herz. Gott sieht also aufs Herz. Und jetzt habe ich weiter gefragt, wenn Gott aufs Herz sieht und Jesus Gottes Sohn, was sieht Jesus dann für ein Herz bei dem Zachäus? Ja, das weiß ich nicht. Ein suchendes vielleicht, ja, aber kein gutes, kein frommes Herz. Es ist das Herz eines Zöllners, einer, der Leute betrogen hat, einer, der wirklich alles rausgeholt hat, was möglich war. Und von dem her fällt mir ja auf, wenn das kein frommes Herz ist, was sieht Jesus? Und das war dieser Aha-Moment, von dem ich euch erzählt habe. Wenn man diese Geschichte anschaut, glaube ich, wird deutlich, Jesus sieht nicht auf das, was ist, sondern auf das, was wird. Ja? Jesus sieht nicht auf die Identität, die der Zachäus mitbringt, sondern auf die Identität, die er Jesus dem Zachäus geben möchte. Dieses neue Herz. Ich möchte euch kurz von meiner Bekehrung erzählen. Ich bin nicht gläubigen Elternhaus groß geworden. Also ich habe keinen Kindergottesdienst, Jungschar, Pfadfinder oder was ihr hier so habt, habe ich alles nicht mitgemacht. Mit 14 habe ich mich konfirmieren lassen, ja, weil ich evangelisch getauft wurde. Aber auch, weil man da einfach ganz gut abschneidet damit. Ne? Es wäre mal dumm, wenn man es nicht tut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Onkel, meine Tante mir eine Freizeit auf einer christlichen Sommerfreizeit, Zeltlager geschenkt haben. Da wollte ich auch gar nicht hin, eigentlich, weil ich habe dann zwei Freunde mitgenommen, die sich da ein bisschen auskannten, die schon öfters bei sowas waren und ich dachte, hängst dich mal dran. Und auch hier so, was denken die anderen? Bloß nicht auffallen, alles schön mitmachen. Dann gab es so ein Bibellesen morgens, noch vor dem Frühstück, gehst du hin, liest die Bibel. Das habe ich dann also alles so, was man so auf so Freizeit macht, 10 Tage mitgemacht. Und der letzte Abend, der war wieder entscheidend, das war eine Freizeit 14- bis 16-Jährige. 14, Kopf kleiner, habe ich euch vorher erzählt. Der letzte Abend, da wird man so auf den Putz gehauen, ne? Also da sind manche im Zeltlagerteich gelandet und so. Also ja, ich hatte Sorge an diesem Abend, könnte man sagen. Was wird diese Nacht bringen? Und gleichzeitig war ich fix und fertig, 10 Tage, richtig viel Action, Spaß, wie das so ist. Und ich lag auf meiner Pritsche und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, wenn das stimmt, was hier ist, was ich hier gehört habe, dass es dich gibt, dann lass mich hier einschlafen, morgen aufwachen und alles ist gut. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, beim Gegenüber hat sein Koffer und Gepäck gefehlt, mein Nachbar, dem hatten sie Zahnpasta in die Ohren gedrückt, ja, und bei mir war nichts. Und das war dieser Moment, wo ich für mich die Entscheidung getroffen habe, jetzt will ich es wissen, ich glaube, dich gibt's und jetzt will ich dich kennenlernen. Das war meine Bekehrung, allein aus diesem Bett. Und was mir klar wurde, und das ist so entscheidend, von daher hatte ich eine neue Identität. Ich war nicht mehr nur der Sohn von Erwin. Ich war plötzlich Kind Gottes, Sohn von Gott. Es war mir vielleicht noch nicht klar in diesem Moment, aber ich habe dann angefangen, Bibel lesen, Gottesdienste zu besuchen. Ich habe das immer mehr verstanden, was das heißt. Ich finde das so schön hier bei Zachäus. Nochmal, Jesus, der ignoriert nicht das, wo wir herkommen. Er sagt nicht, das ist nichts wert. Im Gegenteil, er nimmt das mit. Bei Zachäus sogar mehr noch. Das Erste, was Jesus tut, er spricht ihm zu, eine Identität, die ihm die anderen abgesprochen haben. Auch du bist ein Sohn Abrahams. Ich stelle mir das vor, die anderen Juden in diesem Ort Jericho, die haben gesagt, du bist es nicht wert. Du hast deine Identität als Kind Abrahams, Sohn Abrahams verkauft, weil du bei den Römern als Zöllner arbeitest. Und das Erste, was Jesus sozusagen tut, er gibt ihm diese Identität zurück, die ihm die anderen abgesprochen haben. Aber dann noch mehr, er gibt ihm eine neue Identität, ein neues Herz. Und Vers 8 beschreibt dann, wie dieses neue Herz von Jesus quittiert wird mit dem Zuspruch von Rettung. Und jetzt ist was ganz Wichtiges, dass ihr das nicht durcheinander bringt, nicht in dieser Geschichte und nicht überhaupt in eurem Verständnis des Evangeliums. Die Rettung erhält Zachäus nicht, weil es hier heißt, dass er plötzlich von all seinem Geld in Hälfte den Armen gibt und weil er die, die er betrogen hat, es vierfach zurückgeben. Also nicht, weil er jetzt plötzlich das Richtige tut, wird er gerettet, sondern andersrum ist es. Weil er ein neues Herz hat, weil er gerettet ist, weil er eine neue Identität in Christus hat. Deswegen zeigt sich dieses neue Herz. Deswegen ändert sich sein Leben. Er kann gar nicht mehr anders. Die ganze Kohle ist scheißegal. Die braucht er nicht mehr. Und deswegen kann er sagen, die Hälfte gebe ich den Armen. Wo ich betrogen habe, wo ich es kann, mache ich es wieder gut. Es ist das, was die Bibel beschreibt hier. Ein Mensch, der umkehrt. Und dieses Schöne ist, Jesus sagt hier, der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Also die alte Identität, Zachäus, ist verloren. Und die neue Identität ist, du bist gerettet. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und ich glaube, das ist wichtig. Auch wenn wir uns selbst anschauen, kenne ich dieses Vorher und Nachher? Kenne ich die neue Identität, die Jesus Christus gibt? Und das ist so ein bisschen auch wie dieser Raupe-Schmetterlings-Geschichte, ja? Da ist eine Raupe, da ist ein Mensch, da ist ein Sünder. Also wenn wir selber ehrlich sind zu uns, da ist ein Sünder. Und manchmal sind es andere auch, die sind so, naja, unschön ehrlich. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Sie haben nur nicht gemerkt, dass sie selber nicht besser sind, ja? Aber diese Raupe wird in Christus zum Schmetterling. Sie bekommt eine neue Identität. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Ihr könnt das gerne haben. Die Präsentation ist ja da, weil es ein bisschen klein, aber ich möchte euch das kurz zeigen. Das ist so ein Schaubild, das ich mal gemacht habe für biblischen Unterricht, weil uns in der Gemeinde, wo ich mit Kindern so mit 12 und 14 das versucht habe, durchzugehen und zu sagen, es fängt an in Christus. Das ist die Mitte. Jesus ist die Mitte des Evangeliums. Wenn ich in Christus bin, das ist so eine Formulierung, die findet sich immer wieder im Neuen Testament, das heißt nichts anderes, wenn ich mit Christus eine persönliche Beziehung habe, dann habe ich eine neue Identität. Und dann kann man jetzt einfach mal im Uhrzeigersinn hier rund gehen. Samuel hat es auch in den Eingangsgedanken aus Epheser gelesen. Da bin ich geliebt und gewollt. Das darf ich wissen. Wenn ich mit Christus in Beziehung bin, bin ich geliebt und gewollt. Wenn er, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr lest, steht da vielleicht auch dieser Begriff erwählt. Aber das bedeutet nichts anderes als geliebt und gewollt. Könnt ihr mal nachschauen, im 5. Mose, ich glaube Kapitel 7 ist das, die Erwählung von Gottes Volk. Nicht, weil du ein großes Volk bist, sondern bist eigentlich das Kleinste. Aber weil ich dich geliebt habe und weil ich deinen Vätern einen Eid geschworen habe, sagt Gott da. Deswegen, also Israel dürfte wissen, geliebt, gewollt. Ja, zum Glauben berufen. Also, das ist immer ganz wichtig hier. Jesus geht auf den Zachäus zu. Jesus ruft, lädt ein zum Glauben. Und wir bekommen neues Leben, Wiedergeburt. Ja? Es ist eine neue Identität. Das ist auch so ein Begriff, den wir hier finden. Zu neuem Leben wiedergeboren. Wir reden oft vom Bekehrt. Das ist das, was wir bei Zimikmeus gesehen haben. Er kehrt um. Er sieht, er ist auf dem falschen Weg. Wenn ich so weitermache, es endet nicht gut. Also ich muss mein Leben ändern. Ganz praktisch, ganz konkret. Dann haben wir hier so einen Punkt, der kommt jetzt in der Geschichte vielleicht nicht so vor, aber das ist unser Erbe von der Reformation, gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Also der Zachäus war hinterher auch nicht sofort perfekt. Also das steht nicht da, aber das weiß ich, weil ich kenne keinen Menschen, der auch nach seiner Bekehrung plötzlich völlig perfekt ist. Und das ist so wichtig, dass wir deswegen glauben, in Christus bin ich gerecht gesprochen. Und das darf ich mir immer wieder bewusst machen. Das gehört zu meiner Identität. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern es ist die von Jesus Christus, die er mir zuspricht. Jesus identifiziert sich mit mir als Sünder und ich mich mit Christus. Also deswegen heißen wir Christen, weil wir uns mit Christus identifizieren. Aber das andere ist eigentlich das Wunder. Wie kann sich Jesus, der ohne Sünde war, auf diese Gemeinschaft mit Sünder einlassen? Ich möchte es mal anders nennen. Jesus geht auf Aussätzige zu und berührt sie. Und da wissen wir, nicht Jesus bekam Aussatz, sondern der Aussätzige wird gesund. Und das ist ein schönes Bild. Genauso ist es auch mit dem Herzen. Da ist ein Herz, das ist nicht fromm, das ist nicht auf Gott ausgerichtet, auf seinen Willen. Und Jesus lässt sich auf Zachäus ein und es ist nicht so, dass plötzlich Jesus zum Sünder wird, dadurch, dass er mit Sündern sich einlässt, identifiziert, sondern andersrum. Da werden Sünder gerettet. Jesus sucht Verlorene und rettet sie. Ach, könnte ich schwärmen kommen. Adoptiert, das habe ich euch schon gesagt. Ne? Ich bin nicht nur Sohn von Erwin, sondern ich bin adoptiert. Alle, die in dem Glauben aufnahmen, gab mir das Recht, Gottes Kinder zu sein. Frei zum Gehorsam. Das ist ein Punkt, der oft vergessen wird, aber den wir bei Zachäus sehen. Wenn meine Identität sich ändert, dann bin ich frei. Frei im Sinn, meine Identität kommt nicht durch Geld, nicht durch Anerkennung bei anderen, sondern ich bin frei zu tun, was Gott gefällt. Das ist Gehorsam. Mein Leben an Gottes Maßstäben orientieren. Ich habe Freiheit plötzlich zu tun, egal was andere denken, egal welche Konsequenzen das für mein Leben hat, das zu tun, was richtig und gut ist. Und das sehen wir bei Zachäus, dass er sein Geld hergibt, dass er dir, die er betrogen hat, wieder weggibt. Und dann ein wichtiger Punkt, weil mein Glaube letztendlich von Jesus abhängt, im Anfang bin ich auch sicher. Das heißt, dass Jesus mich ans Ziel bringt. Jesus ist Anfänger und Vollender meines Glaubens. Er bringt mich zum Ziel, und das ist das Letzte, das ist der Schmetterlingseffekt. Wenn ich in Christus bin, wenn ich eine persönliche Beziehung zu Christus habe, dann weiß ich, ich bin Erbe von Gottes Reich. Dann weiß ich, da kommt was, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob sich eine Raupe vorstellen kann, wie ein Schmetterling aussieht und dass er irgendwann mal fliegt. Ne? Also, so ist das. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich lese in der Bibel davon, das wird herrlich sein. Da wird kein Leid, kein Tod, keine Krankheit, kein Geschrei mehr sein. Es wird wunderbar sein. Das ist dieser Schmetterlingseffekt. Und ich darf jetzt schon wissen, dass der mir gehört, dieser Schmetterlingseffekt. Der Tag wird kommen, wenn Jesus wiederkommt, wenn ich auferweckt werde. Schmetterlingseffekt. Ich mache euch Mut. Lest im Neuen Testament, was uns alles gesagt ist. Vielleicht ist das nicht alles. Ne? Das ist einfach mal so ein paar Schlaglichter, was Jesus uns geben kann für eine Identität. Zum Schluss möchte ich zitieren aus einer Biografie von John Newton. John Newton, gibt eine Biografie, die lohnt sich auch zu lesen. Der war auch kein frommer Mensch. Er war Schifffahrtskapitän auf einem Sklavenschiff. Er war selber, wie er auch sagt, ausgemachter Sünder. Und er hat Gnade Gottes erfahren. Und dieser John Newton ist Autor des Liedes, wir werden es gleich singen, Amazing Grace. Auf Deutsch, oh, wunderbare Gnade. Und er sagt, eben für jemand, der das kennt, ein christliches Herz, also ein bekehrtes Herz, ein Zachäus mit einer neuen Identität, der kann sagen, ich bin nicht der, der ich sein sollte. Ich bin auch nicht der, der ich sein möchte. Ich bin auch nicht der, der ich zu sein hoffe. Doch ich kann ehrlich sagen, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Durch die Gnade Gottes bin ich der, der ich bin. Und wer sich gut auskennt, der weiß, der John Newton, der hat das auch nicht selbst erfunden, der hat bei Paulus abgeschrieben. Im ersten Korintherbrief 15,10, da redet Paulus darüber, der ja auch keine rühmliche Vergangenheit hat, Verfolger der Gemeinde. Und dann Apostel sagte, doch was ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Also auch Paulus betont diesen zweiten Punkt. Wenn wir von Gnade reden, dann kann es nicht sein, dass wir das alte Leben einfach weitermachen. Wenn Jesus mich gesucht und gefunden hat als ausgemachten Sünder, dann muss ich was ändern. Dann muss ich die Gnade ausdrücken. Wir werden nicht perfekt, keine Frage. Aber es bleibt nicht ohne Wirkung. Ich wünsche euch, dass ihr diese Veränderung erlebt, dass ihr diese Identität entdeckt und mehr noch, dass ihr diese Hoffnung auf diesen Schmetterlingsmoment habt und dass das euer Leben prägt und auch die Freude, vielleicht auf andere Menschen zuzugehen und zu sagen, auch du musst diesen Jesus kennenlernen, unbedingt. Er hat dir was zu geben, im Blick auf den, wer du sein kannst, wer du bist. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine wunderbare Gnade. Ich danke dir, dass du im Neuen Testament immer wieder deutlich machst, du bist den Verlorenen hinterhergegangen. Du hast Sünder gesucht und du hast sie gerettet. Du bist gestorben am Kreuz von Golgatha für Sünder. Und wir dürfen bis heute die Auswirkungen davon erleben, wie du Menschenleben veränderst. Ich bin fasziniert davon, wie du das tust. Und du gebrauchst uns als Christen manchmal und manchmal gar nicht. Du gebrauchst deine Gemeinde euch dazu. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du es hier tust, in dieser Gemeinde, dass du es tust in unserem ganz persönlichen Leben, uns immer wieder ausrichten auf dich, dass wir immer wieder ganz nah bei dir sind, dass du in unserem Leben im Zentrum bist und dass unsere Identität, unser Streben von dir ausgehend geprägt ist. Herr, so wünsche ich mir, dass du heute dein Werk tust in uns und an uns und in unserer Gemeinschaft hier und dass du dich verherrlichst. Ja, weil es dir Freude macht, wenn Sünder umkehren, weil der Himmel lacht und eine Party ist, wo Sünder umkehren. Und danke, dass wir noch in Gnadenzeit leben, dass noch Zeit ist, umzukehren und dich aufzunehmen als Gast. Danke, Herr Jesus. Amen.
Ja, lade euch ein, dieses Lied zu singen, oh wunderbare Gnade.